Grüßt euch Leute, willkommen zum Hypertrophycast Folge 46. Und ja, ich bin wieder zurück aus dem Urlaub, hatte eine Woche Deload und Diet Break. Ja, und es war auf jeden Fall eine sehr, sehr entspannte Woche. Ich war in Mallorca mit meiner Freundin im Risikogebiet. Aber die Woche war total entspannt. Wir waren jetzt nicht in Palma, nicht am Ballermann, sondern in der Ecke Alcudia. Kennt vielleicht der eine oder andere, sehr, sehr schöne Strände dort. Ja, und wir haben uns echt gut gehen lassen. Also es war wirklich leer. Klar, so die Locals sind auch immer am Strand. Also da ist schon was los, aber jetzt nicht so wie in der regulären Saison, wo dann auch die ganzen Urlauber dann dort sind. Das ist wirklich sehr entspannt. Wir sind immer an den Strand gefahren, haben uns eine Liege und einen Schirm, ja, Sonnenschirm geholt und dann dort, ja, den Großteil des Tages verbracht. Und ja, viel mehr gibt's dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Mit dem Essen hat das auch ganz gut geklappt. Hab, glaube ich, in der Woche mein Körpergewicht ziemlich gut erhalten oder zumindest meine Erhaltungskalorien ganz gut getroffen. Nach dem Urlaub war ich tatsächlich doch etwas leichter als vor dem Urlaub. Kann aber auch damit zusammenhängen, dass ich halt einfach eine Woche kein Kreatin konsumiert habe. Und ich habe auch ja nur einmal trainiert. Eigentlich hatte ich vor, komplett zu resten, aber an einem Tag hatten wir Gewitter und ja, dementsprechend konnten wir nicht an den Strand und dann dachte ich mir, hey, warum nicht trainieren gehen? Ich hatte Bock, habe ja jetzt auch die Zusammenarbeit mit Sebastian Ehmann gestartet und ja, mein neuer Trainingssplit ist ja recht interessant. Viele neue Übungen sind für mich dabei, die ich auch lange nicht mehr gemacht habe. Und da wollte ich im Urlaub dann schon mal so ein bisschen reinfinden, habe dann hier die eine oder andere Übung schon mal ausprobiert. Zum Beispiel neu im Plan sind jetzt ja auch die Sumo Deadlifts, aber da werde ich gleich nochmal was zu sagen. Auf jeden Fall der Mallorca-Urlaub, ja, sehr, sehr entspannt. Danach mussten wir dann natürlich zum Corona-Test, vielleicht auch ja ganz interessant, wie das so abgelaufen ist. Also wir kamen aus dem Gate oder vom Gepäckband kamen wir dann raus und sind dann da direkt zur Teststation gegangen. Man hätte natürlich auch die Möglichkeit gehabt, sich beim Hausarzt testen zu lassen. Aber ja, wir wollten halt schnellstmöglich wieder ja am Leben teilhaben. Denn bis das Testergebnis da ist, also ja, muss man sich halt eben in Selbstquarantäne begeben. Und da hatte ich natürlich gar keinen Bock drauf. Von daher ja, sind wir dann direkt zum Flughafen gegangen, haben uns da kurz testen lassen. Das ist ganz interessant, du bekommst so ein Röhrchen und das wird dir dann erstmal tief in den Mund und danach ganz tief in die Nase gesteckt. Ist ein bisschen ekelhaft. Man merkt es danach auch noch so ein paar Stunden so ein bisschen im Rachen, also vor allem das in die Nase. Ja, ist schon relativ awkward, aber ja, ging alles super schnell und dann haben wir einen QR-Code bekommen, den konnten wir dann über eine App einscannen und die hat uns dann immer den ja, Status der Untersuchung aufgezeigt. Nach knapp 30 Stunden kam dann das Ergebnis und ja, ich und meine Freundin waren negativ. Alles tipptopp und ja, seitdem geht's, ging es dann wieder los. War dann übers Wochenende dann auch wieder im Gym, hab meinen neuen Trainingszyklus begonnen, der zweite Diätzyklus hat gestartet und übers Wochenende, ja, kamen auch ein paar Klienten hier nach Köln, haben mich besucht. Zum einen der Philipp und zum anderen der Konstantin. Beides, ja, Athleten, die auch nächstes Jahr im Herbst in der Bodybuilding-Klasse starten werden. Konstantin aktuell schon in, ja, auch in einer längeren Diät. Jetzt durchläuft ja so eine ähnliche Phase wie ich, so ein Diät-Testlauf für das kommende Jahr, wo man halt einfach schon mal schaut, okay, wie lean kann man werden und wo sind potenziell noch Schwachstellen. Das kann man natürlich deutlich besser ja evaluieren, wenn das Körperfett auch dementsprechend gering ist. Und ja, er ist jetzt auch mittlerweile seit 15 Wochen knapp auf Diät und auch schon richtig, richtig gut in Form, hat aber noch keinerlei Diätsymptome, also fühlt sich immer noch gut. Er diätet auch mit 2900 Kalorien. Also da läuft wirklich gerade alles ja optimal, wenn man das so sagen kann. Form passt auch und ja, er war am Wochenende da und zum anderen der Philipp, er kam aus Hamburg. auch ja, ein Kandidat für nächstes Jahr, der auf jeden Fall sehr, sehr gute Chancen hat, da in der Herbstsaison einiges abzuräumen, bringt echt ja jetzt schon ein richtig stabiles Paket mit, ist in, im Peak seiner Offseason. Und das war ganz lustig, wir sind am sind dann eben auch an den beiden Abenden, wo er hier war, eben auch essen gegangen und er hat halt voll gestruggelt, da sein sein Essen runterzubekommen. Wir waren beim Thai und ja, er hat sich so ein normales Hauptgericht bestellt, war jetzt eine relativ kleine Portion, aber war halt auch super schnell schon satt. Und ich meinte dann noch so, komm, hey, ich zeig dir noch einen krassen Döner da an, da kannst du noch einen Döner reinhauen und so, aber da ging nichts mehr bei ihm. Also wir werden jetzt auch noch einen weiteren Zyklus im Überschuss bleiben und dann auch in die Diät übergehen, einfach weil, ja, ich sag mal, eine weitere Gewichtszunahme auch echt mit ja, enormem Stress irgendwo verbunden ist. Jetzt gerade geht's noch, aber wir merken, dass wir langsam so an unsere Grenzen stoßen. Also genauso wie es ist in der Diät, ne? Es ist halt auch im Aufbau. Also das Ganze funktioniert bis zu einem gewissen Punkt sehr, sehr gut und dann wird es halt richtig hart. Und ja, ich bin auch ein großer Fan davon, ja, meine Athleten auch ja so in den Bereich zu pushen, wo ein Aufbau wirklich schwer fällt oder wo wir einfach merken, okay, der Körper ist jetzt nicht mehr oder einfach nicht weiter bereit, noch ja, an Gewicht zuzunehmen, einfach weil er ja ineffizienter mit der Energie eben einfach umgeht und Appetit richtig gering ist. Man verbraucht natürlich auch mehr durch ja den Non-Exercise Activity Thermogenesis Faktor, den NEAT. Man bewegt sich unbewusst mehr, verbraucht dadurch mehr Energie und gleichzeitig ist Appetit extrem gering und man ist sehr schnell gesättigt. Und ja, an diesen Punkt mal zu kommen, das ist extrem gut. Der Philipp ja, feiert das auch, weil er auch bisher immer so nimmersatt gewesen ist. Auch 2018 war es, ist er gestartet und ja, da lernt man halt auch eben so diese andere Seite kennen, ne, wo man halt wirklich meint, boah, ich kann nie so viel essen, wie ich eigentlich wollen würde. Ich bin konstant hungrig und ja, so Phasen habe ich auch in meiner Trainingskarriere oft durchlaufen, dass ich eigentlich immer das Gefühl hatte, okay, eigentlich willst du mehr essen, als du gerade an Kalorien eingeplant hast. Und durch so lange und kontinuierliche Aufbauphasen, wo man auch wirklich viel Zeit im Kalorienüberschuss verbringt, da kommt man zwangsläufig irgendwann an den Punkt, wo ja, eine Kalorienzufuhr auch einfach nicht mehr praktikabel ist und Essen auch einfach nicht mehr so geil ist. Das ist auch echt so ein Punkt, ne? Wenn man halt wirklich immer das Gefühl hat, so man bekommt oder man kann, ja, man ist einfach nicht zufrieden so mit der Menge an Essen, dass ja, Essen auch einfach einen enorm hohen Stellenwert im Leben bekommt und man eventuell auch versucht, das Essen enorm schmackhaft zu machen und das ist halt auch einfach sehr stark zelebriert, was ja jetzt auch nicht unbedingt was Schlechtes sein muss. Aber eben auch mal an den Punkt zu kommen, wo Essen dann doch einfach mehr, ja, fast schon, ich sag mal in Anführungszeichen, eine Qual als ein Genuss ist. Das ist ganz gut, um auch einfach eine Perspektive zu bekommen, dass man es an diesem Punkt schaffen kann. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Vor allen Dingen, wenn man auch in eine lange Diät geht, wo man dann halt eben, ja, ich sag mal so ins andere Extrem abdriftet, dann ist es eben auch, ja, sehr, sehr cool, da einfach, ja, dieses Vertrauen an eben zu haben, okay, wenn ich jetzt die Zeit eben im Aufbau verbringe, dann komme ich eben auch an den Punkt, wo das Essen nicht mehr so glorifiziert wird, wie jetzt vielleicht noch in der tiefsten Diät. Ja, und an dem Punkt sind wir halt gerade mit dem Philipp. Er behilft sich immer mit ordentlich Haribo, um halt eben auf die Carbs zu kommen. Und ja, wir sind da schon dabei, eben die Nahrungsmittelauswahl eben so anzupassen, dass ja, die Kalorien relativ einfach reinkommen, also wie viele Kalorien für relativ wenig Sättigung auch irgendwo konsumieren. Ja, aber wir merken, okay, jetzt langsam wird die Luft relativ dünn. Wir sind halt eben am Peak des Aufbaus angelangt und werden jetzt noch, ja, vermutlich einen Zyklus im Aufbau verbringen, bevor es dann auch für ihn in eine längere Diät geht. Auch hier, ne, so ein kleiner Probelauf für das kommende Jahr, wo man halt eben dann schon mal schaut, okay, mit wie viel Körperfett kann man rumlaufen und trotzdem noch gut funktionieren, gut performen, potenziell dann auch gut Muskeln aufbauen für die Aufbauphase, die dann darauf ja wieder folgt, bevor es dann ja in Mitte 2021 dann in die Prep geht. Also ja, die beiden Jungs waren in Köln am Start, wir waren in der Kraftstation wieder trainieren. Eigentlich so das Gym, was ja ich jedes Mal ansteuere, wenn irgendein Event ist, wenn jemand vorbeikommt und man eine gemeinsame Session oder so absolvieren will. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Studio. Wir waren auch dort ja in so einem Keller. Also da ist einmal das Gebäude. Man hat da zwei Etagen, unten sind so die Cardiogeräte, Umkleiden und auch so der Eingangsbereich, wo man sich auch noch entspannt hinsetzen kann, Monster trinken und so, bevor man dann ja dann meistens nach oben geht, wo dann ja die Geräte sind. Was aber auch richtig cool ist, die haben einfach nochmal so einen extra Keller, wo du dann nochmal aus dem Gebäude rausgehen musst und dann gehst du eine Treppe runter, dann kommst du an den Keller rein und da hast du halt auch nochmal voll viele Geräte, eine Bank, Kurzhanteln, ein Rack, eigentlich nochmal alles, was man braucht, nochmal so ein kleines separates Gym und das unten ist halt richtig, richtig cool eingerichtet, ist halt voll der Bunker, da läuft mega laute Musik, da kann man halt einfach sein Handy anstecken und da war auch so ein Dude, der hat ja die ganze Zeit ekelhaften Bunker-Techno gezockt und wir waren halt zu dritt da unten und haben ja die Hack-Squad auseinandergenommen. War auf jeden Fall ja eine sehr, sehr coole Einheit dort. Mega viel Spaß gemacht und dann waren wir anschließend, ja, dann wie gesagt noch gemeinsam essen. Also es war ein cooles Wochenende. Ja, und ja, was wollte ich noch erzählen? Genau, ja, jetzt beginnt natürlich auch so mein zweiter Diätzyklus. Und ich habe tatsächlich jetzt auch meinen ersten Trip nach Wien mehr oder weniger gebucht. Ich werde dort mit den Jungs von AP Methods ein Wochenende verbringen. Das hat, also ich hatte ja sowas Ähnliches schon mal geplant gehabt. Das ist dann damals wegen der Corona-Pandemie erstmal ins Wasser gefallen. Aber ja, jetzt scheint das Ganze soweit in trockenen Tüchern zu sein. Hab auch schon ja Fotografen organisiert. Ich werde dort dann ja auch ja Fotoshootings machen wollen, Bilder für meine Website knipsen und ja mich dann auch eben für dieses Event dann so ein bisschen vorbereiten, möglichst gut in Form kommen dann auch und wahrscheinlich dann auch dort meinen Diätzyklus, also meinen zweiten Diätzyklus dann abschließen, so wie es aussieht. Das muss ich dann eben auch nochmal mit dem Sebastian absprechen, wie wir das dann genau handhaben. Aber das ist in ja eigentlich knapp, genau, eigentlich fast 4 Wochen. Und dann, ja, wie gesagt, geht's für ein Wochenende nach Wien. Könnt ihr noch vorstellen, wie gesagt, jetzt noch ungefähr 4 Akkumulationswochen eventuell durchzuziehen. Und dann, ja, nach dem Wien-Trip dann eventuell dann auch wieder den Aufbau einzuleiten, dann an Schwachstellen zu arbeiten, bevor es dann für mich Anfang, ja, 2021 dann auch in die tatsächliche Prep geht. Ich bin jetzt aktuell ungefähr so bei 84 Kilo im Average und ja, ich könnte mir vorstellen, dass ich für die Bodybuilding-Bühne so auf 75 Kilo vielleicht runter müsste. Ja, das ist natürlich alles noch recht spekulativ. Ich denke, da kann man gegen Ende des Diätzyklus auch nochmal mehr sagen, aber ja, es sind jetzt ungefähr noch so 9 Kilo Gewicht, die ich verlieren muss. Ich spreche hier bewusst von Gewicht, also nicht 9 Kilo Fett, das wäre tatsächlich etwas zu viel, aber ja, vor allem gegen Ende einer Contest Prep verliert man halt nicht nur noch reine Fettmasse, sondern auch immer so ein bisschen Lean Mass, so ein bisschen Muskulatur wird da vermutlich auch bei Flöten gehen. Und ja, Glykogenspeicher werden natürlich dann auch relativ gering sein, der Mageninhalt auch. Also ich gehe jetzt davon aus, dass ich mich dann als niedrigstes Gewicht mit ungefähr 75 vor dem Wettkampf dann einwiegen werde, plus minus natürlich. Und dann geladen, dann vielleicht nochmal ein bisschen schwerer sein werde. Ja, aber das ist ungefähr so das, was ich anpeile. Also jetzt noch so ungefähr 9 Kilo Gewichtsverlust. Ich könnte mir vorstellen, dass ich jetzt innerhalb diesen Diätzyklus nochmal so, ja, 2 bis 3 Kilo vielleicht abwerfe. Also von hier aus nochmal so auf 82, 81 Kilo runtergehen werde. Das ist schon relativ lean für mich. Also, ja. So lean war ich, wie gesagt, seit meiner Wettkampf-Prep 2018 nicht mehr. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das noch ein aushaltbarer Zustand sein wird, wo ich auch anschließend noch eine produktive Aufbauphase angehen kann, sofern natürlich dann die ja, die überschüssigen oder die, zumindest die Erhaltungskalorien dann hinzukommen. Ja, mit 81 Kilo im Defizit wird das Ganze natürlich nicht mehr so witzig, aber wie gesagt, das hatten wir auch schon in vorherigen Solo-Q&A-Folgen so ein bisschen thematisiert. Der Zustand ist halt auch immer irgendwo stark durch ja, die akute Kalorienzufuhr beeinflusst. Also wenn ich dann eben auch einfach überschüssige Kalorien von außen zugeführt bekomme, dann denke ich, dass es mit mir mit 81, 82 Kilo auch noch sehr, sehr, sehr gut gehen kann und ich von da aus dann ja an meinen Schwachstellen dann eventuell auch ja ein bisschen arbeiten kann, wenn man halt bei mir jetzt von starken Schwachstellen sprechen kann. Ich denke, ich bin insgesamt doch recht ausgeglichen, aber klar, es gibt natürlich immer so ein paar Posen, die hängen so ein bisschen hinterher und da will man dann eventuell eben noch die eine oder andere Muskelgruppe so ein bisschen hervorheben. Aber ja, das soweit jetzt erstmal der grobe Plan. Mein Trainingsbild hat sich jetzt auch nochmal durch die Zusammenarbeit mit Sebastian ja verändert. Ich habe ihm da eigentlich ja recht freie Hand gelassen, habe ihm mein bisheriges Programming einfach durchgeschickt. Ziel der Zusammenarbeit von meiner Seite war ja auch einfach nochmal neue Herangehensweisen irgendwo kennenzulernen. Sebastian ist ja Hybridathlet, also Powerlifter als auch Bodybuilder. Aber ja, mir ging es jetzt nicht darum, jetzt irgendwie Powerlifting-orientierter zu trainieren, aber ja, da einfach nochmal eben auch ja neue Herangehensweisen kennenzulernen und mich nochmal so ein bisschen neu eben auch ein bisschen inspirieren zu lassen, eben auch wie man ja vielleicht auch bei der Zielsetzung Hypertrophie ja das Programming, die Übungsauswahl etc. eben auch angehen kann. Und da habe ich auch gesagt, hey, mach einfach erstmal und wir schauen dann, wie es läuft und ja, sprechen uns dann einfach im Laufe der Zeit so ein bisschen ab. Jetzt aktuell sind ja einige neue Bewegungen mit drin. Zum einen ne, die Sumo-Deadlifts, die hatte ich vorhin schon auch angesprochen und die habe ich jetzt schon ja zweimal gemacht und ja, die machen mir auf jeden Fall richtig viel Spaß. Habe auch direkt gemerkt, dass ich mir damit ja den Adduktor richtig gut zerlegen kann. Ja, es ist halt echt so eine ja auch so eine Hybridübung, ne? Also vorher war ich eher so unterwegs, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich eine Übung in meinen Trainingsplan mit aufnehme, dann sollte sie eine bestimmte Muskelgruppe möglichst spezifisch trainieren. In dem Fall ne, habe ich eben ja mich mehr auf zum Beispiel ADLs fokussiert, wo wirklich ja eigentlich nur die Hüfte arbeitet und wir keinerlei Knieflexion in ne, dieser Hebevariante haben wollen. Und ne, beim Sumo Deadlift haben wir echt ja sag ich mal alles so ein bisschen dabei, also ne, vor allen Dingen eben auch Knieflexion, ne, die Startposition ist natürlich deutlich tiefer, wir haben das Kniegelenk gebeugt und die Hüfte macht da natürlich auch ein bisschen was, natürlich nicht so viel wie jetzt bei einem eventuell auch einem Conventional Deadlift oder eben noch bei einem ADL, aber ja, die ist auch irgendwo ein bisschen mit drin. Also es ist so eine Allrounder-Übung für den Unterkörper eigentlich. Ne, wir haben, wie gesagt, Knieflexion und eben auch ein bisschen Hip-Extension mit drin. Aber ja, es war jetzt erstmal so eine Übung, die ich ja, einfach schon sehr, sehr lange nicht mehr gemacht habe. Aber die hat mir gut gefallen, macht mir Spaß und ich bin mal sicher, ja, mir sicher, dass ja, der Unterkörper und vor allen Dingen eben auch die Adduktoren davon ja, ganz gut wachsen werden. Habe jetzt auch wieder 3 Kniebeuge-Einheiten pro Woche drin. Das hatte ich in der Vergangenheit schon mal und ja, ich habe da immer so ein bisschen zurück drauf geschaut auf die Zeit und mir gedacht, boah Junge, was hast du da gemacht? Also 3-mal pro Woche schwer zu beugen ist auf jeden Fall kein Zuckerschlecken und jetzt bin ich back into it. habe aber 3 verschiedene Beugevarianten im Plan. Zum einen pausierte High Bar Squat, eine reguläre High Bar Squat und eine Heel Elevated Safety Bar Squat, die ja halt wirklich extrem Quad dominant ist und die Hüfte eigentlich komplett rausnimmt. Genau, das sind meine 3 ja, Beugevariationen. Und ah ja, noch um auf den Split zu sprechen zu kommen, damit ihr euch das so ein bisschen vorstellen könnt, ich trainiere jetzt Push, Pull, Ganzkörper, Rest, Repeat. Also mein Trainingszyklus beläuft sich auf 8 Tage, habe ja ungefähr 6 Trainingseinheiten und 2 Rest Days, wobei ich eventuell die Rest Days auch so ein bisschen flexibel nehmen kann. Aber ja, das ist jetzt erstmal so der Status quo. Also ich habe auch jeden Tag irgendwo so ein bisschen Quads mit drin. Ne? Klar, am Push-Tag über die Kniebeugen und am Pull-Tag ja auch so ein bisschen eben über die Sumo-Deadlift. Und da hatten wir ja gesagt, okay, da ist auch ein bisschen Knieflexion mit drin. Damit trainieren wir auch, ne, per Definition dann irgendwo die Quads und am GK-Tag dann eben nochmal. Also es wird auf jeden Fall sehr, sehr, ja, wild in den nächsten Wochen. Ja, genau, gestern hatte ich schon eine Push-Einheit, habe mit 4 Sätzen pausierte Hyper-Squat angefangen, dann 3 Sätze Heel Elevated Safety Bar Squat und dann noch 4 Sätze pausiertes Bankdrücken, aber mit 3 Sekunden Pause unten. Also ich trainiere echt ja doch relativ weit weg von meinem gewohnten Approach. Aber ja, ich denke, ich fuchse mich da so ein bisschen rein und ja, das wird auf jeden Fall. Auch gestern auch noch OHP gemacht, über Kopf drücken und ja, das war auch echt erstmal sehr, sehr wackelig, einfach auch, weil ich das so lange nicht mehr gemacht habe. Deswegen, das Ganze braucht ein bisschen Zeit, ich muss mich in die Übung reinfinden, aber ja, bin auf jeden Fall sehr zuversichtlich und gespannt, was da in nächster Zeit ja noch geht. Genau, das ist so der Ausblick ja, jetzt auf die kommenden Wochen. Bin sehr gespannt auf das Endergebnis. Ich glaube, ich werde dann schon hier recht gut in Form sein, zumindest was den Körperfettanteil angeht. Und ja, das ist es soweit. Ach ja, eine Sache ist jetzt auch noch für die Zukunft geplant. Im November werde ich wahrscheinlich nochmal nach Wien fahren. Bin jetzt gerade dabei, ja, da so ein Wochenende mit meinen Klienten zu planen. Wir wollen uns ein Airbnb mieten für ein Wochenende. Dann natürlich in das Gym trainieren. Ein bisschen abhängen und ja, natürlich auch die Stadt erkunden. Wien soll ja eine ganz schöne Stadt sein, die rückt ja so ein bisschen in den Hintergrund, wenn man an das Gym denkt, aber ich denke, das lässt sich alles ja ganz gut kombinieren. Also ja, einiges, was jetzt in nächster Zeit, in den nächsten Monaten abgehen wird, aber ja, freue mich riesig drauf, haben da ja auch schon ja 15 Jungs, die potenziell dabei wären. Jetzt muss man natürlich noch schauen, auf welches Wochenende man sich da einigt, wer wann Zeit hat. Aber ja, finde ich mega, dass ich einfach 15 Athleten coache, die ja mit mir einfach für ein Wochenende nach Wien fliegen, fahren würden, wie auch immer. Ja, freue mich auf jeden Fall drauf. Ja, und das soweit dazu. Ich würde sagen, wir starten mit den Fragen für heute. Die sind noch vom letzten Mal offen. Da haben wir es nicht geschafft, alle Fragen zu thematisieren. Deswegen habe ich mir die jetzt nochmal rausgekramt. Und wir starten mit der Frage von Valentin Uttenweiler. Grüß dich, Valentin. Meinung zu engem Bankdrücken bei Schwachstelle Trizeps. Ja, hey, eine super Sache. Spricht absolut nichts gegen. Vor allen Dingen, wenn ja, der Trizeps zum limitierenden Faktor gemacht werden kann, was bei einer engen Variante eigentlich kein Problem sein sollte. Wir haben natürlich trotzdem immer noch ein bisschen Hebel eben auf die Brust und die Schulter wird natürlich auch noch mitarbeiten. Also da haben wir einfach deutlich mehr Overlap-Volume, was wir jetzt eventuell bei einer isolierten Trizep-Übung nicht hätten. Aber gut, das muss ja nicht zwangsläufig was Schlechtes sein. Das ist eventuell auch ein Vorteil. Da kann man dann sicherlich auch noch mal ein bisschen Stimulus für die Brust mitnehmen. Was ich zum Beispiel auch ja für eine richtig geile Übung halte, sind einfach Dips. Die führe ich zum Beispiel auch sehr, sehr ellbogendominant aus. Also eben auch da mit Fokus auf den Trizep. Ich versuche halt ja einfach primär das Ellbogengelenk zu beugen und dann eben zu strecken. Also ich beuge mich nicht so stark vor, wie zum Beispiel jetzt bei Gironda-Dips, um vielleicht die Brust mehr zu treffen, sondern ich mache sie wirklich für den Trizep. Bekomme aber auch da echt einen enormen Brustpump. Aber der Trizep ist trotzdem so, ja, ich sag mal, der limitierende Faktor in der Übung. Also auch da kann man dann vielleicht so, ja, fast schon 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Klar, das Ganze, ja, induziert natürlich ein bisschen mehr, Ermüdung, gesamt gesehen, jetzt im Vergleich zu einer isolierteren Trizepsübung am Kabel. Aber, ja, wenn du, ja, wirklich sagst, hey, der Trizep ist eine Schwachstelle, dann würde ich auch schauen, dass man da eben auch vermehrt die Kapazitäten rein investiert. Ne? Also wenn es wirklich eine Schwachstelle ist, dann ja, guck, dass du dann vielleicht irgendwo ein bisschen was wegnimmst, so dass dann potenziell ein enges Bankdrücken oder eventuell auch ein Dip oder so gut regenerierbar ist. Nächste Frage von Brahim65. Er fragt, ist es optimal, 1-2 Stunden vor dem Schlafengehen die MPS zu maximieren? Ja, optimal ist immer so schwer zu sagen, aber es ist sicherlich vorteilhaft, nochmal vor dem Schlafengehen eine proteinreiche Mahlzeit zu konsumieren, so dass du dann halt eben, wenn du schläfst, ja, noch so ein bisschen mit Protein versorgt bist, beziehungsweise die anabolen Prozesse ja so ein bisschen ja, besser voran oder vermehrt einfach vorangetrieben werden. Was sich da natürlich vielleicht nochmal eher eignet, ist dann leicht ein langsam verdauliches Protein, also Casein, entweder oder sowas wie Magerquark oder Skyr, eignet sich vor dem Schlafengehen nochmal gut, weil es einfach langsamer verdaut wird und du halt ja somit länger irgendwo mit Protein und Aminosäuren dann irgendwo versorgt bist. Wichtig wäre halt nur, dass die Mahlzeit nicht so groß ist, dass du irgendwie einen vollen Magen hast und dass die Schlafqualität dann potenziell darunter leidet. Das müsstest du halt einfach mal ausprobieren, ob ja, Essen zu nah am Schlaffenster da irgendwie negative Auswirkungen auf die Schlafqualität und auf die Schlafdauer eventuell hat oder ob du Probleme vielleicht hast, einzuschlafen. In der Regel so eine leichte Mahlzeit, ein bisschen Quark oder ein Whey Shake oder so, sollte in der Regel kein Problem sein, aber es ist natürlich auch wieder so eine Frage der Dosis. Ja, da vielleicht einfach mal moderat anfangen und ja, einfach schauen, so wie sich das Ganze verhält. Kann man natürlich jetzt viel drüber diskutieren in der Theorie, was aber da auch immer entscheidend ist, ist, wie kommst du damit in der Praxis zurecht? Von daher, ja, spricht da für mich grundsätzlich erstmal nichts gegen. Ich denke, dass es auf jeden Fall vorteilhaft ist, da eben auch ja, sicherzustellen, dass man halt über den Tag gesehen oder beziehungsweise auch über die Nacht gesehen, ja, ich sag mal, möglichst anabol bleibt, ohne den Schlaf natürlich zu sabotieren, weil das wird wahrscheinlich der deutlich wichtigere Faktor sein, wenn es jetzt einfach darum geht, insgesamt bestmöglich zu hypertrophieren. Jo. Nächste Frage von Mayu in 97. Er fragt, Lean Bulk versus Dirty Bulk versus Recomposition. Welches ist das Beste für Natural Bodybuilding? Hey, sehr, sehr coole Frage. Ja, ich denke, wenn es jetzt darum geht, okay, wir wollen bestmöglich hypertrophieren, dann sollten wir irgendwo ja schon einen Kalorienüberschuss anstreben. Rekomposition ist in gewissen Situationen sehr, sehr gut möglich. Zum einen ne, bei Trainingsanfänger, die einfach noch enorm viel Potenzial haben, alleine wenn sie jetzt einfach dem Körper mehr Trainingsstress irgendwo aussetzen. Man muss sich halt immer anschauen, okay, wo kommt man her? Wenn du halt vorher noch nie eine Hantel angefasst hast, dann reichen auch zwei Arbeitssätze in der Woche für eine bestimmte Muskelgruppe, um diese zum Wachsen zu bringen. Also da muss man sich halt immer anschauen, okay, wo kommt die Person her und was braucht sie halt wirklich, um zu wachsen. Und in dem Szenario wäre jetzt ein Kalorienüberschuss zum Beispiel gar nicht nötig, um ja, schnelle und solide Fortschritte zu erzielen. Je fortgeschrittener man natürlich wird, desto ja, weniger realistisch wird das Ganze dann eben, beziehungsweise die Erfolge sind vielleicht noch da, aber sie werden dann eventuell langsam, sehr, sehr langsam und dir wird es dann halt einfach sehr, sehr schwer fallen, dich zu steigern, weil du halt einfach nicht mehr so viel Muskulatur bei Erhaltungskalorien eben aufbaust wie vielleicht noch zuvor. Also da macht dann ein Kalorienplus dementsprechend auch Sinn. Und es kommt halt eben auch immer so ein bisschen darauf an, okay, wie viel Energie hast du in deinem System, also in deinem Körper gespeichert, ne? Größten Energiespeicher, das ist einfach unser Körperfett und dementsprechend ja, wenn du halt einfach sehr, sehr viel Körperfett hast, du vielleicht sogar übergewichtig bist oder so, dann ja, ist eine Rekomposition auch sehr, sehr gut möglich. Du bist halt einfach nicht so stark auf die Kalorien, die von außen kommen, angewiesen, weil du einfach in deinem System sehr, sehr viel gespeichert hast. Genau. Und ja, wenn wir jetzt aber, sag ich mal, von einem typischen Natural-Bodybuilder sprechen, der halt gut in Form ist, ne, also jetzt nicht übergewichtig ist, vielleicht ein bisschen mehr Fett auf den Rippen hat, das ist natürlich auch immer relativ zu sehen, dann ja, kann es je nachdem auch ganz gut funktionieren, aber wirklich halt auch nur, also meiner Meinung nach, wenn man halt so an diesem Peak, den ich vorhin schon beschrieben habe, ne, angelangt ist. Also wenn man halt wirklich ja an dem Punkt ankommt, wo eine weitere Kalorienzufuhr nicht mehr praktikabel ist, ich glaube, dann ist der Körper auch automatisch in so einem Zustand, wo ja er einfach wirklich voller Energie ist, ne? Also er wehrt sich so ein bisschen dagegen, dass eben noch mehr Energie in diesem System gespeichert wird, darüber, dass er die Energie einfach leichtfertiger ausgibt und ne, auch irgendwo signalisiert, hey, ich will gar nicht, dass noch mehr Energie zugeführt wird. Darüber ne, reduziert sich dann eben auch der Appetit und der Hunger. Und in diesem Zustand denke ich, dass guter Muskelaufbau auf jeden Fall noch möglich wäre. Ne? So zum Beispiel jetzt auch beim Philipp, da sagen wir zum Beispiel jetzt auch im nächsten Diätzyklus, hey, wir fahren jetzt einfach die Kalorien weiter. Ne? Er isst zum Beispiel 4000 Kalorien und nimmt damit aktuell noch, ja, ich sag mal, leicht zu. Und ja, für den kommenden Aufbauzyklus, ne, bin ich zum Beispiel auch gewillt zu sagen, okay, wir essen jetzt einfach weiter diese 4000 Kalorien, auch wenn wir jetzt in dem Zyklus unser Gewicht nicht mehr erhöhen. Ne, ich denke, dass wir trotzdem einfach noch ja genügend Energie haben, um halt hart zu trainieren und ja dementsprechend auch Fortschritte zu generieren, Muskeln aufzubauen. Also es ist da auch eben so eine Körperfettsache, ob Rekomposition funktionieren kann. Nichtsdestotrotz, auch wenn man sehr viel Körperfett hat, dann, also ne, relativ gesehen natürlich im Vergleich zu einem selbst, also da bringt es halt auch nichts, sich an irgendwelchen Werten zu orientieren. Das kommt immer halt auch vermehrt eben darauf an, okay, was ist viel Körperfett für dich? Und das mag halt eben auch von Person zu Person sehr, sehr stark variieren. Und da muss man sich dann eben auch anschauen, okay, wo befindet er sich innerhalb der eigenen Körperfett-Settling-Range, wenn du halt wirklich an dem Punkt bist, wo ein Aufbau wirklich hart wird, dann kann man davon ausgehen, dass du genügend Energie hast, um Muskeln aufzubauen und du halt eben auch nicht mehr so stark auf den Kalorienüberschuss, der dann über die Nahrung zugeführt wird, angewiesen bist. Aber wenn wir jetzt von moderaten Körperfett-Leveln irgendwo ausgehen, ja, dann macht ein Kalorienüberschuss auf jeden Fall Sinn, um ja im Natural-Bodybuilding ja am besten Fortschritte zu erzielen, Muskeln aufzubauen. Wie hoch das ja dieser Kalorienüberschuss dann ist, darüber ja kann man so ein bisschen philosophieren, sage ich mal. Ja, je höher dieser ausfällt, desto mehr Muskeln bauen wir auch irgendwo auf, aber na, auf der Kehrseite der Medaille bauen wir natürlich auch gleichzeitig Körperfett auf, was im Anschluss dann wieder verloren werden muss über eine Diätphase, über eine längere Diät, über ein höheres Kaloriendefizit. Und ja, das scheint sich halt auch irgendwo ja nicht zu rentieren. Dementsprechend ja würde ich schon eher so einen Lean-Bulk-Ansatz irgendwo verfolgen, wobei das natürlich jetzt auch Definitionssache ist. Also was ist jetzt ein Lean-Bulk und was ein Dirty-Bulk? Da gibt es halt jetzt auch keine klaren Definitionen für. Ich würde mich wahrscheinlich im Endeffekt irgendwo so in der Mitte anordnen. Bei dem Lean-Bulk, gut, da besteht halt der Gedanke, okay, man will aufbauen, aber mit möglichst wenig Fettzunahme. Und das wäre natürlich eine Möglichkeit, aber ich glaube auch nicht der effizienteste Weg, weil ja Muskelaufbau halt wirklich ein langwieriger und schwieriger Prozess ist, vor allen Dingen im Vergleich zu Fettabbau. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie ja, wenn man irgendwie den Berg rauf fährt mit einem Fahrrad. Das ist ja der Prozess, wenn du Muskeln aufbauen willst, und bergab wäre dann der Fettabbau. Das geht relativ oder Verhältnis ja einfacher und vor allem auch schneller für die meisten Leute. Wenn man da jetzt Empfehlungen herausgibt bezüglich der Gewichtszunahme und Verlustrate innerhalb einer Diät, dann sprechen wir da im Aufbau von einem ungefähr vierfach längeren Zeitraum. Also im Aufbau würde ich jetzt einfach mal ganz grob die Empfehlung rausgeben, zwischen 0,5 bis 1% deines Körpergewichts pro Monat. In der Diät würde ich sagen, hey, du kannst easy 0,5 bis auch hier 1% deines Körpergewichts pro Woche verlieren. Also im Aufbau müssen wir ungefähr ja, viermal so viel Zeit investieren. Dementsprechend ja, 4 Wochen Aufbau würden einer Woche Diät ne, jetzt vom reinen Gewicht her ungefähr entsprechen. Und das zeigt ja schon, ne, dass wir für den Aufbau einfach deutlich mehr ja, Zeit benötigen. Und ja, dementsprechend fände ich es wichtig, dass man sich im Aufbau vielleicht vermehrt darauf fokussiert, Muskeln, also den Muskelaufbau zu maximieren, als dass man sagt, okay, wenn man will den Fettabbau minimieren, was ja oft eben so der Gedanke bei einem Lean Bulk ist, und dass man da dann vielleicht sich dann doch eher so ein bisschen mit sabotiert, wenn man halt sagt, okay, ich will so wenig Fett wie möglich eben zunehmen, und das dann eben dazu führt, dass man vielleicht doch eher auf der Stelle tritt, ne, die Reifen sich so ein bisschen durchdrehen, man aber nicht so richtig vorankommt. Deswegen ja, bin ich eigentlich ein ganz großer Fan davon, einfach zu sagen, okay, hey, wir wollen in einem Kalorienüberschuss sein, der sich auch ja eben auf das Körpergewicht eben auswirkt, dass wir da wirklich einen konstanten Anstieg des Körpergewichts eben auch erfahren, und das eben auch über einen längeren Zeitraum. Also es kann durchaus mal sein, dass man in einer Woche mal vielleicht kein Gewicht zulegt. Das ist jetzt kein direkt der Grund dafür, direkt die Kalorien zu erhöhen oder da Panik zu kriegen, sondern das schaue ich mir auch gerne über einen längeren Zeitraum an, dass man da einfach sagen kann, hey, man weiß, man ist in einem Kalorienüberplus, in einem Kalorienplus, und man nimmt zu. Wenn man das sicherstellen kann, dann ist das, glaube ich, so der Sweet Spot. Also ich würde mich da so ein bisschen so zwischen dem Lean Bulk und dem Dirty Bulk aufhalten. Ich denke, beides ist nicht optimal, wenn man es halt wirklich auf diese Extreme irgendwo auslegt. Deswegen auch hier irgendwo so dieser Grau zwischen den Schwarz- und Weißtönen, sagen wir mal. Ja, deswegen das so meine Empfehlung. Man sollte sich sicher sein, dass man im Kalorienüberschuss ist, damit man ja nicht auf der Stelle tritt, aber auch nicht so stark, dass ja, zu häufig eine Diät nötig ist oder man halt einfach zu viel unnötiges Körperfett zulegt, weil die ja, Muskelaufbaurate irgendwo natürlich mit einem höheren Kalorienplus ansteigt, aber das Ganze halt eben nicht linear ist und wir immer irgendwo ja, diminishing returns bekommen, wie es so oft im Bodybuilding ist. Ne? Und ich denke, da gibt es auch irgendwo einen Sweet Spot, wo wir halt ja, uns irgendwo in diesem Bereich 0,5 bis 1% potenziell auch ja mehr dann eben auch zulegen pro Monat. Vor allem bei Anfängern könnte man noch potenziell eben noch mehr zulegen, oder wenn man halt wirklich enorm lean ist und vielleicht da auch ja immer so dieser Skinny Guy war und man sich davon vielleicht auch wirklich verabschieden möchte. Aber wenn man jetzt wirklich so den Durchschnittstrainierenden anschaut, dann denke ich, dass das eine sehr, sehr gute Vorgabe. Und wenn man das sicherstellen kann, dann fährt man gut. Genau, das soweit dazu. Hey, wieder gut verquatscht in der Frage. Wir kommen zur nächsten Frage von Frederik Gasch. Er fragt: Erfahrungen mit Intra-EAAs, Carbs, Verminderung des Leistungsabfalls bei längeren Workouts. Auf jeden Fall sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht bei Sessions über 1,5 Stunden. Da kann man einfach dann, ja, ein paar Carbs in Kombination mit ja, leicht verdaulichen Proteinen eben auch, am besten eben auch in flüssiger Form eben zuführen. Alleine so dieser süßliche Geschmack scheint halt schon irgendwo die wahrgenommene Ermüdung so ein bisschen zu reduzieren. Man hat eben auch schon so Rezeptoren im Mund, die da halt eben auch so ein bisschen auf diesen süßlichen Geschmack eben anspringen. Mir persönlich hilft das auch, wenn ich dann einfach so ein paar EAAs trinke oder so ein bisschen in Kombination zum Beispiel mit Maltodextrin, dass ja, sich das auf jeden Fall ganz gut anfühlt. Habe jetzt, wie gesagt, da noch keine klinischen Studien dazu gemacht, aber ich sehe da auch keinen großen Nachteil, ein paar Kohlenhydrate während des Trainings zu trinken. Also da gibt es halt wirklich nur potenzielle Vorteile, sofern das Ganze die Verdauung nicht beeinflusst. Darauf sollte man natürlich achten, wenn man will, dass ja, das Blut halt möglichst im Muskel haben und eben nicht im Magen-Darm-Trakt. Deswegen darauf achten, dass das Ganze auch gut verdaulich ist und auch von der Menge her nicht so viel ist, dass ja, man einfach, dass der Körper da einfach vermehrt mit der Verdauung beschäftigt ist. Aber ansonsten wirklich eine sehr, sehr gute Sache. Persönlich gute Erfahrungen mitgemacht. Und ja, mit Klienten ebenfalls. Und wie gesagt, rein theoretisch sehe ich da auch keine Nachteile, sofern die Verdauung das mitmacht. Wunderbar. Nächste Frage von Tobi B98. Beim Bankdrücken mit dem Hintern abheben, ja oder nein? Ich würde sagen, nein. Damit ja, hast du auch einen ungültigen Versuch beim Powerlifting. Wenn dich das interessiert, dann würde ich, wenn das dich nicht interessiert, dann würde ich trotzdem sagen, nein, einfach weil das ein Zeichen dafür ist, dass ja die Brust in der normalen Position schon nicht mehr in der Lage ist, ja, die Spannung aufrechtzuerhalten für oder zu erzeugen für eine weitere Wiederholung. Also du musst die Position ändern, um noch eine weitere Wiederholung eben ja auszuführen, und das wäre im Prinzip dann schon für mich technisches Muskelversagen. In dem Fall dann beim Bankdrücken schon eine Area 0. Das heißt, ja, wenn du nur noch eine Wiederholung schaffst, wenn du mit dem Arsch abhebst, dann würde ich sie nicht machen, weil ja, klar, du kannst vielleicht noch ein bisschen Stimulus mit einer weiteren Wiederholung rausbekommen, aber es ist irgendwo auch einfach nicht mehr so effizient, weil wir halt eben auch gleichzeitig immer ja einen Stimulus generieren, aber eben auch auf der anderen Seite Ermüdung. Und wenn wir halt schon merken, okay, wir sind einfach in einem Zustand, wo die Brust in dem normalen Setup, was wir haben, nicht mehr genug Spannung erzeugen kann für eine weitere Wiederholung, dann denke ich nicht, dass es ja Sinn macht, da die Position so abzuändern, dass halt da irgendwie noch was geht, weil die Brust bekommt dann im Falle verhältnismäßig auch einfach weniger Stimulus irgendwo ab. Ich würde dann, wenn du den Satz eventuell noch übers Muskelversagen hinaus noch so ein bisschen fortführen willst, dann vielleicht irgendwie ein Dropset machen oder dir vielleicht helfen lassen, aber ja, die Technik dann so stark abzuändern, da bin ich grundsätzlich kein Fan von, auch einfach der Standardisierung halber. Wir wollen natürlich auch irgendwo schauen, dass die Sätze, die wir absolvieren, irgendwo vergleichbar sind, damit wir das Ganze oder die Trainingsdaten, die wir im Laufe unserer Karriere oder im Laufe des Trainings auch irgendwo sammeln, vielleicht auch mit Trainingsdaten aus der Vergangenheit oder der Zukunft, je nachdem, auch vergleichbar sind. Wenn wir dann einen Monat später wieder Bankdrücken machen und du dann wieder abhebst oder zum Beispiel nicht abhebst, wie willst du das miteinander vergleichen, wenn die Technik halt unterschiedlich war? Ist halt nicht ganz so leicht. Deswegen bin ich da grundsätzlich immer ein Fan davon, einfach jede Wiederholung gleich aussehen zu lassen, mit dem einzigen Unterschied, dass die Geschwindigkeit der Hantelstange so ein bisschen abfällt. Das ist so ein bisschen meine Meinung dazu. Du wirst sicherlich nicht dafür in die Hölle kommen, wenn du hier und da mal so ein bisschen abhebst, aber ich sehe jetzt auch nicht so wirklich den Sinn dahinter, weil du begibst dich im Prinzip in eine Position, wo die Brust es einfacher hat, und das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen zu jedem Zeitpunkt der Bewegung, wenn es jetzt um Hypertrophie geht, den Zielmuskel dem größtmöglichen Maß an Spannung aufsetzen, und das ist dann eben auch meistens einfach die Position, in der wir am schwächsten sind, und dadurch, dass du ja dann einfach den Arsch nach oben kommen lässt, damit machst du es dir ja in der Regel doch etwas einfacher. Deswegen wähl den harten Weg, bleib in der Position vom Anfang des Satzes und guck halt einfach, was in ja, diesem Rahmen halt eben möglich ist, und wenn du nicht mehr hochkommst, dann kommst du nicht mehr hoch, dann bist du bei Area 0 und kannst den Satz soweit abhaken. Cool, nehmen wir noch eine Frage rein von Schmidt Paul 99. Er fragt, Top Set Back Off System at Area 0 mal testen. Ja, Top und Back Off Sätze sind auf jeden Fall eine ganz coole Sache. Erstmal, um das vielleicht so ein bisschen zu erklären, es ist im Prinzip auch eine Periodisierung der Rep Range innerhalb der Einheit. Also du machst zu Beginn also den ersten Satz bei einer bestimmten Übung meist mit einer etwas niedrigeren Rep-Range und danach sogenannte Back-Off-Sätze in einer höheren Rep-Range, dementsprechend mit weniger Gewicht als noch im Top-Set. Das ist etwas, das kann man auf jeden Fall machen. Es hat aber, denke ich, mehr ja irgendwo, oder es ist, das Ganze entspringt irgendwo eher so psychologischer Natur, als dass es irgendwo für Bodybuilding physiologische Vorteile birgt, weil, ne, wie gesagt, letztendlich ist es nur eine Variation der Wiederholungsrange. Und ob du jetzt innerhalb einer Einheit erstmal 8 bis 12 und danach 12 bis 15 trainierst oder eine Einheit hast, wo du nur 8 bis 12er machst und in einer anderen Einheit dann nur 12 bis 15er, das macht jetzt, denke ich, für Hypertrophie nicht keinen besonders großen Unterschied. Psychologisch, klar, kann das Ganze natürlich enorme Auswirkungen haben, aber das müsste man sich dann nochmal ja im jeweiligen Kontext irgendwo anschauen. Ich habe es persönlich auch eine längere Zeit ausprobiert, dass man halt dann eben wirklich einen schweren Satz hat und danach eben ein paar leichtere Sätze. Birgt aber auch gleichzeitig so ein paar Gefahren, ne, wenn man das Ganze vielleicht einfach so ein bisschen zu weit treibt und dieses Top-Set wirklich als Top-Set eben auch ansieht, ne, und das dann eben auch zum wichtigsten Satz der Einheit wird, dann kann es eben auch ein bisschen problematisch werden, wenn es halt letztendlich um Hypertrophie geht, dass man da dann vielleicht auch zu stark sich eben auf die objektiven Trainingsdaten fokussiert und eigentlich nur noch in dieses Topset reingeht, um die Zahlen irgendwo ansteigen zu lassen. So hatte ich das zum Beispiel auch, als ich damals dreimal pro Woche gebeugt habe, was ich jetzt gerade wieder tue, aber definitiv mit einem anderen Mindset. Da hatte ich eben auch Top- und Backoff-Sätze und ich habe wirklich jede Einheit versucht, in diesem Topset die Zahlen der Vorwoche zu schlagen. Das hat dazu geführt, dass ich auf dem Papier extrem stark geworden bin. Ich habe innerhalb von einem Jahr 50 Kilo auf meine Squat draufgepackt und das auf Reps. Aber ja, ich glaube, dass am Ende oder generell das Ganze nicht das Stimulativste war für meinen Quadrizeps. Ich habe halt am Ende vermehrt das Gewicht irgendwo von A nach B bewegt. Aber gut, das muss ja jetzt nicht jeder automatisch dann eben auch so an den Tag legen. Aber das sind halt so ein paar Gedanken, die ich dazu habe. Es ist, denke ich, etwas, was man auf jeden Fall machen kann, aber es ist jetzt auch nichts Magisches, weil im Endeffekt ist es eine Periodisierung deiner Rep-Range. Aber da gibt es sicherlich auch noch so ein paar andere Gedanken und vor allen Dingen auch psychologische Vorteile, aber natürlich auch Gefahren, die das Ganze birgt. Gut, das Ganze jetzt explizit bei Area 0 ist mir jetzt nicht als System bekannt. Das ist natürlich etwas, was man potenziell so programmen kann. Warum nicht? Du versiehst dann halt einfach die Sätze mit einer entsprechend relativen Intensität und je nachdem kann man diese dann auch bis 0 AWA trainieren. Mal testen. Ich würde jetzt keine explizite Empfehlung irgendwo rausgeben. Ich würde mir halt erstmal im Klaren sein, okay, warum willst du das Ganze machen? Was sind deine Beweggründe dahinter? Und wenn du einen triftigen Grund dafür hast, das Ganze vielleicht so zu programmen, dann go for it. Schau natürlich, dass du dabei auch irgendwo die Satzanzahlen manipulierst, denn ein Top-Set und anschließende Back-Off-Sätze, alle bei Area 0, das könnte je nach Übung ziemlich ekelhaft werden. Wenn ich jetzt so an eine Squat denke, das wäre schon Kopfschuss, muss ich sagen. Also würde ich mir persönlich nicht antun wollen für andere Übungen, vielleicht so ein Seitheben, da kann man sicherlich auch mit Top- und Backoff-Sätzen arbeiten, mache ich auch vermehrt mit Klienten. Dann wäre das natürlich eine gute Möglichkeit, aber jetzt kann ich dir nicht pauschal die Empfehlung rausgeben, hey, probier das unbedingt aus, Paul, oder lass es sein. Also im Endeffekt ist es etwas, das kann man in sein Training einpflegen. Je nach Kontext kann es dann auch eventuell mehr oder weniger Sinn machen, dann alle Sätze bei Area 0 zu trainieren. Mehr kann ich da, denke ich, zum aktuellen Zeitpunkt nicht zu sagen. Cool, wir haben noch drei Fragen offen, aber ich glaube, die packen wir jetzt im Rahmen dieser Folge nicht mehr rein. Die werden dann auch in einer kommenden Solo-Q&A-Folge dann thematisiert werden. Ich danke euch auf jeden Fall alle für die Fragen. Hoffe, ich konnte die soweit adäquat beantworten und euch damit weiterhelfen. Und ich hoffe auch, dass alle anderen Zuhörer da so ein bisschen was mitnehmen konnten. Cool, für mich geht es dann gleich in die nächste Pull-Einheit. Starte wieder mit Sumo-Deadlifts. Meine Schienbeine freuen sich. Die sind vom letzten Mal noch nicht ganz verheilt. Hab da so ein bisschen Kruste. Ich ziehe sie halt immer so richtig eng am Körper. beziehungsweise an den Schienbeinen entlang und dementsprechend reiben die sich so ein bisschen auf. Ich muss mal schauen, ob ich mir da irgendwie so einen Schienbeinschoner hole oder lange Socken anziehe oder so, aber ja, sonst machen die Schienbeine das nicht mehr lange mit. Aber freue mich drauf und heute Abend geht's tatsächlich noch in die Soccerhalle mit ein paar Kollegen. Wir sind, ja, glaube ich, knapp 12 Mann und dann wird nochmal 1,5 Stunden Fußball gespielt. Wir haben jetzt gerade 14 Uhr, jetzt geht's in die Einheit und um 18.30 Uhr gehen wir zum Fußball. Also ja, schaue ich, dass ich dazwischen noch eine Mahlzeit esse, ein bisschen runterkomme und ja, das dann soweit alles gut unter Dach und Fach bekomme. Aber ja, wird auf jeden Fall ein spaßiger Zyklus. Ich glaube, da kommt noch einiges auf mich zu. Sebastian wird mich, denke ich, ganz gut zerlegen. Ja, aber bin gespannt, was ich da alles noch an Erfahrungen soweit mitnehmen kann. Wir packen wie immer zum Ende jeder Episode einen Track auf die Playlist und ich muss gerade mal nachschauen, was ich da jetzt reinhaue. Ich habe mir noch keine Gedanken gemacht. Ich glaube, ich nehme einen Techno-Track, einfach weil ja, wir im Urlaub am Strand auf der Liege immer ja viel Techno gehört haben und jetzt auch eben letztens nochmal in der Kraftstation in dem besagten Keller. Und ja, welchen Track nehme ich? Dann nehme ich von The Outside, von Christian Cambers, The Outsiders, der T87 Remix. Sehr cooler Track, der kommt auf die Playlist. Ja, den haben wir zum Beispiel auch bei den Hex Squads gehört, da unten im Keller. Hat gut gescheppert und hat Spaß gemacht. Jo, das wäre es soweit. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag oder wann ihr das Ganze auch immer hört. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao, ciao.